Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. Wie geht es weiter mit den Einschränkungen zum Corona-Schutz? Heute Abend haben dazu die Spitzen von Bund und Ländern getagt oder beziehungsweise seit 14 Uhr. Der Lockdown wird bis Ende des Monats verlängert und regionale Lockerungen sollen doch bereits ab einem Inzidenzwert von 50 möglich sein, nicht 35, wie vor einigen Wochen besprochen. Das und weitere Details zu Öffnungen und zu Schnelltests hören Sie von unserem Korrespondenten in Berlin gleich zu Beginn der Sendung, in der es auch um die AfD geht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft jetzt die ganze Bundespartei als Rechtsextremismus-Verdachtsfall ein. Dazu auch ein Interview mit dem Sozialwissenschaftler Alexander Häusler von der Hochschule Düsseldorf. Die ungarische Fidesz-Partei verlässt die Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament und in Berlin muss sich Ministerin Kramp-Karrenbauer den Fragen des Verteidigungsausschusses stellen. Was wusste sie von der Amnestie für unterschlagene Munition beim Kommando Spezialkräfte? Und auch über einen SPD-internen Streit berichten wir. Wolfgang Thierse, Bürgerrechtler und ehemaliger Bundestagspräsident, hat seiner Partei offenbar den Austritt angeboten. Eine Beschlussvorlage aus dem Bundeskanzleramt, die war schon gestern Mittag bekannt geworden. Der Lockdown, so war darin zu lesen, soll grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden. Heute um 14 Uhr haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten und Präsidenten zusammengeschaltet. Hitzig soll es zugegangen sein. Lange hat es gedauert. Das Ziel war ja, einen langfristigen Stufenplan zu finden zum Ausgang aus der Pandemiesituation. Für uns verfolgt in Berlin Stefan Detjen die Gespräche nochmal zu dieser Beschlussvorlage, die ja schon lange vorher bekannt geworden war, die Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März. Was kann darüber hinaus jetzt, Stand 23.11 Uhr, als gesicherter Entschluss dieser Bund-Länder-Runde gelten?
Ja, es sieht so aus, Herr Brandau, nach dem, was wir hören, aus diesen jetzt wirklich sehr lange andauernden Beratungen, dass der zentrale Grenzwert, ab dem entscheidende Öffnungen, insbesondere im Einzelhandel, dann ermöglicht werden können, nicht mehr die Zahl 35, sondern 50. Also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen sein wird. Das ist, wenn man so will, der alte Wert, der ja bei der letzten Bund-Länder-Konferenz am 10. Februar verschärft worden ist. Da ist die Zahl 35 aus dem Infektionsschutzgesetz dann zum zentralen Zielwert geworden. Es sieht so aus, als habe auch Bundeskanzlerin Merkel eingestanden, dass dieses Ziel so nicht erreichbar ist oder dass der Druck zu früheren Öffnungen jedenfalls so erheblich ist, dass sie sich darauf eingelassen hat, diesem Druck jetzt an dieser Stelle nachzugeben. Es wird weitere Öffnungen geben, Treffen privater Haushalte etwa mit bis zu 5 Personen ohne Kinder unter 15 Jahren gerechnet, sollen schon ab nächster Woche möglich werden. Ansonsten sehen die verschiedenen Entwürfe, die wir gesehen haben, von der Länderseite, von der Koordination im Bundeskanzleramt, 5 Öffnungsstufen vor, zum Teil sehr detaillierte Regelungen mit Bezugnahme auf Quadratmeterflächen von Einzelhandelsgeschäften, Regelungen für den Bereich etwa körpernahe Dienstleistungen, Sport, aber ich glaube, das Wesentliche ist diese Fixierung auf den Grenzwert 50 als eines der zentralen Ergebnisse dieses Abends.
Sie haben es ja schon angedeutet. Wer hat da im Grunde welche Meinung vertreten? Worum genau hat man da gefeilt? Es ging es wirklich vor allem um diese 35.
Es ist gewiss so gewesen, dass jedenfalls Angela Merkel, dass das Bundeskanzleramt nochmal versucht hat, an dieser Zahl 35 festzuhalten, aber sie standen damit nicht alleine. Auch auf Länderseite gab es Ministerpräsidenten, die sich für ein Festhalten an diesem strengen Kurs eingesetzt haben, etwa der Hamburger Bürgermeister Tschentscher gehörte dazu, aber das haben wir ja auch in den Debatten vorher gesehen, da gab es eben doch ein mächtiges Drängen von der Länderseite, etwa vom Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, vom Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, Daniel Günther, die gesagt haben, wir müssen mit Blick auf regionale Entwicklungen die Möglichkeit eröffnen, früher auch bei etwas höheren Inzidenzwerten zu öffnen. Von einer Inzidenz bis zu 100 war da die Rede gewesen. Und insofern hat sich abgezeichnet, dass es zu den Strategien verfolgt, die man hier gehört, noch stärker als bisher auf regional differenzierte Maßnahmen zu setzen.
Es war auch die Rede, es gab Agenturmeldungen zu schnelleren Impfungen in Arztpraxen. Was ist da bekannt geworden?
Auch das Thema Impfen spielt eine Rolle. Man stellt sich natürlich jetzt darauf ein, dass mit der zunehmenden Menge des verfügbaren Impfstoffes die Impfkapazitäten in Impfzentren massiv ausgeweitet werden müssen. Es ist davon die Rede, dass ab April dann auch hausärztliche Praxen voll in das Impfen mit eingebunden werden sollen. Das ist der eine Punkt. Vielleicht fast noch wesentlicher in den Möglichkeiten zur Pandemiebekämpfung, auf die man sich nun beruft, um diese erweiterten Möglichkeiten des Öffnens auch in den Blick zu nehmen. Da gehört aber noch vor dem Impfen das Testen hinzu. Das soll nun wirklich in nächster Zeit massiv ausgeweitet werden. Tests in Schulen, in Betrieben, wo Personen, im Grunde fast jeder Deutsche, einmal in der Woche getestet werden soll, wenn wir das richtig verstehen. Also sehr ambitionierte Ziele, was das Testen angeht, um da einen neuen Baustein in die Pandemiebekämpfung einbauen zu können.
Und wie ist zu interpretieren, dass der Gipfel offensichtlich beendet ist, aber Angela Merkel noch nicht vor die Presse getreten ist, während Bodo Ramelow sich offenbar schon geäußert hat?
Das kennen wir, das haben wir immer wieder gesehen, dass einzelne Ministerpräsidenten früher rausgegangen sind. Jedenfalls die Pressekonferenz, auf die wir warten, wo uns dann wirklich die Ergebnisse vorgestellt werden im Bundeskanzleramt, auch die Vorlage des finalen Papiers, die lässt auf sich warten. Und ich kann Ihnen im Augenblick einfach nicht sagen, ob diese Runde nun wirklich zu Ende ist oder ob das, wie wir das auch früher gesehen haben, nur so ist, dass einzelne Ministerpräsidenten die Runde verlassen haben, um irgendwo in einzelnen Fernsehsendern schon mal Interviews zu geben.
Und nach allem, was bisher bekannt ist, wie würden Sie das einschätzen? Ist das jetzt eine grundsätzliche Abkehr, wenn man zum Beispiel diese 35 selbst beschlossen wieder abräumt? Schafft man jetzt den Stufenplan? Wie kann man das nach bisherigem Stand einschätzen?
Ich würde das so noch gar nicht bewerten wollen, sondern da wirklich drauf jetzt mal zunächst wirklich abwarten, bis wir das Papier haben, bis wir die Äußerungen der entscheidenden Akteure haben, um das dann so bewerten zu können, inwieweit wir da wirklich von einer vollkommenen Abkehr oder von einer Modifikation von Kurskorrekturen sprechen können. Letzteres ist ganz gewiss der Fall.
Live aus Berlin war das Stefan Detjen. Vielen Dank. Die Partei Alternative für Deutschland, sie hat sich 2013 gegründet und bei der Bundestagswahl im selben Jahr verpasste sie nur knapp den Einzug in den Deutschen Bundestag. 4,7% der Stimmen errang die AfD damals. Danach aber gelang es ihr, nach und nach in alle 16 deutschen Landtage einzuziehen und 2017 auch in den Bundestag, wobei dort wie in zahlreichen Landtagen Abgeordnete die Fraktion verließen oder Fraktionen sich auch aufteilten. In Berlin etwa, da trat nach der Wahl 2017 sogar die damalige Bundestagsvorsitzende kurz nach der Wahl aus. Sie hatte zunächst mit Björn Höcke zusammengearbeitet, später aber versucht, ihn aus der Partei ausschließen zu lassen. Erfolglos. Höcke hat das Bundesamt für Verfassungsschutz als einen erwiesenen Rechtsextremisten eingestuft, ebenso die offiziell aufgelöste Strömung der Partei, den Flügel. In mehreren Bundesländern waren die Parteiverbände zunächst Beobachtungsfälle, inzwischen in Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen sind es sogenannte Verdachtsfälle. Das bedeutet unter anderem, dass nachrichtendienstliche Methoden gegen die Verbände eingesetzt werden können und das gilt nun auch für den Bundesverband der AfD, wie aus Berlin Volker Fintermer berichtet.
Es gibt keine offizielle Bestätigung durch das Bundesamt, nur die bekannt gewordene Information darüber, dass der Präsident der Behörde Thomas Haldenwang gestern die Landesämter für Verfassungsschutz in einer internen Konferenz über diesen Schritt informiert hat. Für die AfD ist es zugleich Anlass und Grund genug, von einer politischen Sabotage zu sprechen.
Ziel des Verfassungsschutzes ist es offensichtlich kurzfristig, uns bis zu den Wahlen zu schwächen und langfristig die Zerstörung der einzigen Oppositionspartei im Bundestag, die sich gegen die Auflösung des Nationalstaats und die unbegrenzte Einwanderung aus fremden Kulturen stemmt,
sagt der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland. Und die beiden Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sprechen angesichts der Medienberichte von einem bewussten Durchstechen von Informationen, die der Partei selbst noch gar nicht vorliegen würden.
Das ist wirklich einmalig und skandalös und wir werden natürlich die Rechtsmittel dort auch weiterhin einlegen und uns dagegen auch mit allen juristischen Mitteln wehren. Die Verfahren laufen ja auch noch.
So Tino Chrupalla. Eigentlich wollte sich das Bundesamt auch schon im Januar dazu äußern, ob die Gesamtpartei künftig bundesweit beobachtet wird. Aber wegen der anhängigen juristischen Verfahren, die die AfD zwischenzeitlich angestrengt hat, zuletzt vor dem Kölner Verwaltungsgericht, gibt es keine offizielle Stellungnahme und auch sonst keine weiteren Hinweise. So hat sich das Bundesamt in dem Rechtsstreit auch dazu verpflichtet, vorerst auf eine geheimdienstliche Überwachung von Abgeordneten in Bund, Ländern und im Europaparlament zu verzichten. Das gilt auch für die Kandidaten bei den anstehenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Mit der Beobachtung werden anders als im bisherigen Prüffall, wo das Amt nur öffentlich zugängliche Quellen auswerten darf, künftig auch in konkreten Verdachtsfällen nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können, also etwa auch die Auswertung von V-Leuten oder das Abhören von Telefonaten. Grundlage für die Entscheidung dürfte die Auswertung der bislang in 2 Jahren gesammelten Informationen über rechtsextreme Tendenzen und Entwicklungen in der Partei sein. Etwa auch weitere Einblicke in die Rolle des formal aufgelösten Flügels um den Thüringer Landeschef Björn Höcke, der bereits im vergangenen Jahr als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wurde und der nach wie vor einen erheblichen Einfluss im Richtungsstreit der AfD hat. Die Partei, so Alexander Gauland, werde sich von dem Vorgehen nicht beeindrucken lassen, aber der Fraktionsvorsitzende weist Parteichef Jörg Meuthen eine erhebliche Teilschuld zu, der auf dem zurückliegenden Parteitag lautstark eine Abgrenzung vom rechten Flügel versucht hatte, um eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu verhindern.
Wenn das seine Strategie war, dann ist sie gerade gescheitert.
Und auch was die Zukunft des Parteivorsitzenden angeht, wagt sich der Ehrenvorsitzende gleich nach vorne.
Dass es natürlich schwierig geworden ist zwischen uns, das ist offensichtlich.
Aber alle diesbezüglichen Entscheidungen seien einem kommenden Parteitag vorbehalten. Das Bundesinnenministerium äußerte sich vor dem Hintergrund des laufenden Gerichtsverfahrens nicht zu der neuen Einstufung durch das Bundesamt. Für CDU-Fraktionsvize Thorsten Frey ist es dagegen eine nachvollziehbare Entscheidung. Carsten Schneider von der SPD spricht gleichermaßen von einer schlüssigen Entscheidung und für FDP-Vize Stefan Thome prägt die Entscheidung der AfD den Stempel der Unwählbarkeit auf die Stirn.
Reaktionen aus Berlin von Volker Finthammer eingesammelt. Und über die Entscheidung habe ich vor der Sendung mit Alexander Häusler gesprochen, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf. Er beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit Rechtsextremismus und seit ihrem Aufkommen auch mit der AfD. Ich habe ihn zunächst gefragt, inwiefern die Hochstufung der Bundes-AfD zum Rechtsextremismus-Verdachtfall aus seiner Sicht gerechtfertigt ist.
Nun, das ist eigentlich die logische Konsequenz der Politik dieser Partei, die sich kontinuierlich nach rechts außen entwickelt hat im Laufe ihrer jetzt nun 8-jährigen Bestandszeit. Man muss sagen, die AfD hat fortwährend in rassistischer Manier an einer populistischen Eskalationsschraube gedreht, einen Tabu nach dem anderen begangen, die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts außen verschoben. Mit der Konsequenz, dass sie zwar damit hat Stimmen holen können, aber nun das Ende der Fadenstange erreicht hat. Diese Schraube ist nicht ewig weiterzudrehen, ohne dass man dort ankommt, was man eben die ganze Zeit befeuert hat, nämlich an dem rechtsextremen Rand. Und deswegen ist diese Einstufung aus Forschungssicht eigentlich folgelogisch.
Folgelogisch, einige würden vielleicht auch sagen zu spät, wenn man sieht, dass eben ein vom Verfassungsschutz als Rechtsextremismus eingestufter Politiker wie Björn Höcke immer noch in der Partei ist, obwohl er sich ja öffentlich eindeutig geäußert hat. Wie würden Sie das einschätzen?
Nun, man muss ja klar machen, dass der Rechtsextremist Höcke als prominentester Vertreter der Rechtsaußenformation in der AfD ja nur ein Fall unter vielen ist, erstens. Und zweitens muss man ja auch sich in Erinnerung rufen, dass Höcke und seine Anhängerschaft ja schon seit längerem unter auch Beobachtung stehen. Das ist ein Unterschied zur Gesamtpartei. Bislang sind ja Teile der Partei stehen unter Beobachtung. Das ist neben dieser Formation der Flügel oder der Leute, die dort mitwirken, sind das die Jugendorganisationen und es sind auch 4 Landesverbände mittlerweile aus den ostdeutschen Bundesländern, die eben auch mit unter Beobachtung stehen. Und jetzt geht es eben der Gesamtpartei in dem Sinne an den Kragen dahingehend, dass der Inlandsgeheimdienst nun offensichtlich zu dem Entschluss gekommen ist, dass die Partei als Gänze unter der Rubrik Rechtsextremismus mit zu beurteilen ist. Und das werden letztendlich nachher die Gerichte entscheiden, ob diese Einschätzung Bestand hat oder nicht. Und davon wird auch wahrscheinlich die weiteren Erfolgsmöglichkeiten der Partei abhängen. Sollte sie es noch schaffen, vor der Bundestagswahl eine Revision dieser Einschätzung durchzukriegen, könnte dadurch ihre Stimmen zukommen. Sie könnte dadurch quasi vielleicht sogar ihren Resonanzraum erweitern. Aber sollte das Verfahren abgeschmettert werden, die Klage dagegen, und sollte sie wirklich zu einem Fall für den Inlandsgeheimdienst werden, als rechtsextrem eingestuft zu werden, sollte das Bestand halten, dann könnte der Anfang vom Ende für die erfolgreichen Wahlen dieser Partei, die sie bisher durchlebt hat, könnte damit eingeleitet sein.
Die AfD gibt sich empört und Sie haben es ja gesagt, geht gerichtlich ja auch schon gegen andere Beobachtungen vor, sagt, das Ganze sei politisch motiviert und der Verfassungsschutz untersteht ja tatsächlich auch dem Bundesinnenministerium von Horst Seehofer. Inwiefern ist aber vor allem diese Einstufung mitten in einem sogenannten Superwahljahr mit mehreren Landtagswahlen, mit den Bundestagswahlen problematisch?
Natürlich wird die AfD, wie sie das schon immer tut, kräftig an der Opferschraube drehen. Sie wird ihre rassistischen Interventionen, die sie dort propagandistisch nach außen trägt, als Akt von Meinungsfreiheit versuchen darzustellen, die angeblich unterdrückt würde durch einen politisch gesteuerten Inlandsgeheimdienst. Das ist bisher Propaganda und dieser Propagandazug wird auch noch verschärft werden. Das ist eben Teil der Inszenierung dieser Partei. Die andere Frage ist eben, hat das vor Gerichten Bestand oder nicht? Und das ist das Einzige, was zählt. Im Moment kann man allerdings deutlich sehen, die AfD hat auch jetzt in diesem Superwahljahr, geht sie mit schlechten Voraussetzungen rein. Sie hat in den Umfragen erstmal stagniert und sogar quasi Umfragewerten verloren im Gegensatz zu früheren Erfolgen. Sie hat sich auch überhitzt in ihrer Hetze gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Sie hat nicht die Themen finden können, die sie jetzt in der Krise nach vorne spült als populistische Rechtsaußenpartei. Und das führt dazu, dass zum ersten Mal auch deutlich die inneren Widersprüche zutage treten, dass sich heftig in der Führungsspitze in allen Landesverbänden gestritten wird. Und offensichtlich scheint es da jetzt im Kontext jetzt dieser drohenden Beobachtungen nicht nur keine Gewinner zu geben, sondern eigentlich eher nur Verlierer. Und einer der deutlichsten Verlierer wird der jetzige Parteichef Meuthen sein, der in einem verzweifelten Akt noch versucht hat, dieses Damoklesschwert des Verfassungsschutzes abzuwenden. Nicht aus inhaltlichen Erweggründen, sondern eher aus taktischen Erweggründen. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass Meuthen derjenige war, der Höcke und die anderen Rechtsextremen vom Flügel bei Treffen wie dem Pfiffhäuser-Treffen auch deutlich unterstützt hatte in der Vergangenheit und nun sich jetzt halt Sorgen macht, sollte jetzt dieses Urteil rechtskräftig werden, dass ihm ein Teil der Wählerschaft entschwindet. Und diese Gefahr ist durchaus ernst zu nehmen für die Partei. Sie ist existenzbedrohend für die Partei in vielerlei Hinsicht, sollte das Bestand haben.
Sie haben gesagt, Wähler könnten sich abwenden und ich habe jetzt mal die Umfragen mir angeguckt für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Da sind es einige weniger Prozentpunkte als vor 5 Jahren in den Umfragen. Aber zum Beispiel in Sachsen stünde die AfD relativ stabil weiterhin bei 1/4 der Wähler. Also gibt es nicht eben auch genügend Wähler, die genau deswegen die AfD wählen, weil sie eben dieses Programm vertritt mit den Personen und die jetzt sagen, jetzt erst recht nach einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz wähle ich erst recht diese Partei.
Das ist sicherlich richtig für einen Teil des Wählermilieus. Wir haben ein offen rechtsextrem eingestelltes Wählermilieu und das wird sich dadurch nicht abschrecken, sondern eher noch bestärkt fühlen durch so eine Einstufung als rechtsextrem für die Gesamtpartei. Diese Leute werden nach dem Motto jetzt erst recht verfahren. Aber wir haben eben auch noch Leute aus dem Staatsdienst, Leute, die verbeamtet sind und die sich Sorgen über ihre Berufsperspektiven machen. Und das führt ja jetzt schon dazu, dass der AfD die Mitglieder weglaufen. Sie hat deutliche Mitgliederverluste jetzt zu verzeichnen. Und hier werden auch die Optionen kürzer. Sollte sie als rechtsextrem eingestuft werden, ist keine Kooperation mehr auf Landes- oder Kommunalebene mit der CDU beispielsweise möglich, wie das ja jetzt noch in einigen Bundesländern teilweise bei einigen Anfragen praktiziert wird. Diese Optionen fallen weg. Es fallen weg die Karrieren, die sich für die Mitglieder dort auftun in der Partei, weil die Wählerzustimmung eingeschränkt wird und durchaus die Spenden, von der die Partei nicht unerheblich profitiert, aus der Privatwirtschaft, die werden sehr wahrscheinlich auch einbrechen. Da wird sich der ein oder andere Unternehmer, der bisher die AfD unterstützt hat, ob er sich das leisten kann, eine offen als rechtsextrem eingestufte Partei zu unterstützen. Und nicht zuletzt kommt ja auch die Frage des Stiftungsrechts nochmal in Betracht. Die AfD könnte ja, sollte sie jetzt normal in den Bundestag einziehen, mit ihrer Erasmus-Stiftung erhebliche Steuergelder bekommen für die politische Bildung. Und dem könnte bei der Einstufung als rechtsextrem auch durchaus ein Riegel vorgeschoben werden. Beispielsweise die NPD als erwiesen rechtsextreme Partei, der sind die Mittel ja auch nun gestrichen worden.
Sagt Alexander Häusler, Rechtsextremismus-Experte an der Hochschule Düsseldorf. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und seine Einschätzung war ja auch zuletzt, dass die Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz die CDU von einer Zusammenarbeit, zumindest auf geringer Ebene, in den Ländern oder in den Kommunen abhalten würde. Es ist eine Diskussion um die Zusammenarbeit mit einer rechts von ihr stehenden Partei, die die CDU auch seit langem auf europäischer Ebene führt. Im Europaparlament, da sitzt die Union bisher mit den ungarischen Politikern der Fidesz-Partei. Partei in einer Fraktion zusammen. Ihr Vorsitzender, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, spricht davon, eine illiberale Demokratie in Ungarn aufzubauen. Orbán geht unter anderem gegen Medien und Nichtregierungsorganisationen vor. Die Mitgliedschaft von Fidesz in der EVP ist seit einiger Zeit suspendiert. Nun haben die Fidesz-Politiker die Fraktion der Partei im Europaparlament verlassen. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Es ist kompliziert. Das ist der Beziehungsstatus zwischen der Europäischen Volkspartei und ihrem ungarischen Mitglied der Fidesz, allerdings schon seit Jahren. In dieser Zeit gab es immer wieder neue Bewährungsproben, die das Bündnis auf die Probe stellten. Sei es die Verächtlichmachung des ehemaligen Kommissionspräsidenten Juncker durch Ungarns Premier Orbán oder aber der Vorwurf des Abgeordneten Tamás Deutsch gegenüber Fraktionschef Manfred Weber, sich im Streit um die Rechtsstaatlichkeit Gestapo-Methoden bedient zu haben. Eine mit großer Mehrheit beschlossene Änderung der Geschäftsordnung in der christdemokratischen Fraktion hat nun die Suspendierung der Fidesz aus der Fraktion ermöglicht. Vor allem die nordeuropäischen Delegationen oder die belgische hatten die ungarische Partei satt. Ziel der Änderung der Geschäftsordnung war es, mehr Stimmigkeit mit der Linie der Partei zu schaffen, wo Fidesz bereits seit 2019 suspendiert ist. Der Suspendierung in der Fraktion ist Premier Orbán allerdings selbst zuvorgekommen, indem er den Austritt der 12 Europaabgeordneten seiner Partei aus der EVP-Fraktion angekündigt hatte.
Fidesz is not anymore standing on the base of the values from Schumann, de Gasperi, Adenauer and Kohl. They went away, not the EPP group went away.
Die Fidesz-Partei stehe nicht länger auf derselben Grundlage wie die christdemokratischen Gründerväter, sagte der EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Und es sei der Fidesz gewesen, der sich abgewandt habe. Weber selbst habe stets der Brückenbauer sein wollen und sei letztlich daran gescheitert.
Bridge building, what I was in the last always arguing for and fighting for and trying to propose things to achieve this bridge building approach. This was not anymore strong enough. And that makes me sad.
Dass das Brückenbauen nicht mehr geklappt habe, bedauere Manfred Weber und das mache ihn traurig. Jahrelang war die Frage, wie mit der ungarischen Partei umzugehen ist, der Elefant im Raum innerhalb der christdemokratischen Parteienfamilie. Vor allem aber die deutsche Delegation von CDU und CSU haderte mit sich, wie am besten mit Orbán umzugehen sei. Die Partei drin lassen, Gesprächskanäle nicht abreißen lassen oder doch den Schlussstrich ziehen. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Kommentare der deutschen Abgeordneten aus.
Letztlich hat Orbán jetzt Fakten geschaffen. Die Frage ist jetzt geklärt und wir haben jetzt auch mehr Energie, uns wieder mit anderen Fragen, die vielleicht auch für die Bürgerinnen und Bürger in Europa von größerer Bedeutung sind, uns darauf auch wieder zu fokussieren.
Sagt der CDU-Abgeordnete Dennis Radke. Daniel Kaspari, Chef der CDU-CSU-Gruppe dazu hingegen.
Wir haben mit unserer heutigen Geschäftsordnungsänderung deutlich gemacht, dass wir nach wie vor ein Interesse an der Zusammenarbeit mit der Fidesz-Partei haben. Allerdings ganz klar auf Basis unserer christdemokratischen Werte und auf Basis von Rechtsstaatlichkeit und gegenseitigem Respekt. Und ich wünsche mir, dass wir die Gesprächskanäle in den nächsten Tagen und Wochen nutzen, um zu schauen, gibt es nicht doch noch eine gemeinsame Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit?
Falls die Rückkehr der Fidesz nicht möglich sei, müsse eine Entscheidung auf Ebene der Parteifamilie fallen, so Kaspari. Die begrüßte heute bereits die Geschäftsordnungsänderung der Fraktion und kündigte ein Ausschlussverfahren gegen Fidesz an, das allerdings erst noch bei einem künftigen Treffen der Parteioberen formalisiert werden muss. Unterdessen bot AfD-Politiker Jörg Meuthen bereits den Fidesz-Abgeordneten an, Teil seiner Fraktion Identität und Demokratie Idee zu werden. Auf Seiten der AfD und sicherlich auch seitens der anderen ID-Delegationen würde sich keiner einem Beitritt des Fidesz zur ID versperren, sagte der AfD-Bundessprecher. Man stünde sich in Fragen der Migration, der Identität und der nationalen Souveränität schließlich näher.
Und damit kommen wir um 23.33 Uhr nach dem Bericht von Paul Vorreiter aus Brüssel hier im Deutschlandfunk zu unseren Berichten in Kürze. Auch heute gab es in Myanmar Proteste gegen die neuen Militärmachthaber. Die Vereinten Nationen wollen jetzt dazu eine Sondersitzung einberufen. Antje Passenheim.
Schockiert äußerte sich die UN-Sonderbeauftragte Christine Schraner-Burgener über die neue Stufe der Gewalt in Myanmar. Wörtlich sagte sie: Heute war der schwärzeste Tag seit dem Putsch am 1. Februar. Allein an diesem Tag habe es 38 Todesfälle gegeben. Die schweizerische Diplomatin berichtete von Videos, in denen Gewalt gegen Journalisten dokumentiert wird, auch wie Protestierende erschossen werden. Es scheine so, dass die Polizei Maschinenpistolen mit scharfer Munition einsetze. Insgesamt seien seit Beginn der Proteste mehr als 50 Menschen getötet worden. Zahlreiche Demonstranten seien außerdem verletzt worden. Sie stehe in Kontakt mit allen Parteien in Myanmar und auch zur Militärführung, sagte die Sonderbeauftragte. Die Militärjunta habe Wahlen in einem Jahr in Aussicht gestellt. Für sie selber sei ein Besuch in Myanmar derzeit nicht möglich. Die Militärführung habe zwar erklärt, sie sei im Land willkommen, aber nicht jetzt, da zuvor noch Probleme zu regeln seien. Der UN-Sicherheitsrat will am Freitag hinter verschlossenen Türen über die Krise beraten.
Nach Frankreich, dort hat die Regierung eine rechtsextreme Organisation verboten. Sabine Wachs.
Bereits vor 2 Wochen hatte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin das Verbot der rechtsextremen Gruppierung Génération Identitaire angestoßen. Grund dafür war eine Aktion, bei der Mitglieder an der spanisch-französischen Grenze versucht hatten, Geflüchtete vom Grenzübertritt abzuhalten. Ähnliche Aktionen hatte die Génération Identitaire auch schon in den Alpen durchgeführt, an der französisch-italienischen Grenze. Die Organisation und einige ihrer Mitglieder riefen durch Hassreden zur Diskriminierung und Gewalt gegen Menschen anderer Herkunft, Rasse oder Religion auf, erklärte Gérald Darmanin auf Twitter. Außerdem sehen die französischen Behörden Verbindungen zwischen der Génération Identitaire und dem rechtsextremistischen Attentäter von Christchurch, der in Neuseeland 2019 mehr als 50 Menschen erschossen hatte. Er soll die Gruppe durch Spenden unterstützt haben. Innenminister Darmanin hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Organisationen auflösen lassen, die nach Ansicht der französischen Regierung gegen die Werte der Republik verstoßen. Dabei handelte es sich vor allem um Vereine, die eine Verbindung zum Islamismus haben sollten. Allerdings hatte Darmanin auch angekündigt, gegen extrem linke und extrem rechte Gruppierungen vorgehen zu wollen. Die französische identitäre Bewegung, zu der Génération Identitaire gehört, ist zu Beginn der 2000er Jahre entstanden. Aus ihr ging auch die rechtsextreme identitäre Bewegung in Deutschland hervor.
Die schwarz-rote Bundesregierung bringt knapp 7 Monate vor der Bundestagswahl doch noch ein Lieferkettengesetz auf den Weg. Nina Armin.
Kein Kind soll auf Kakao- oder Baumwollplantagen für unseren Wohlstand schuften müssen, sagt CSU-Bundesentwicklungsminister Müller. Deswegen umfasse das Gesetz die gesamte Lieferkette, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. SPD-Bundesarbeitsminister Heil sagt, das Gesetz habe Zähne und werde wirken. Unternehmen, die nicht auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen achten, drohen Bußgelder. Und sie können bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung große deutsche Firmen verpflichten, weltweit Menschenrechte und Umweltvorgaben einzuhalten. So sollen die Firmen ihre gesamte Lieferkette im Blick haben. Erfährt ein Unternehmen von Verstößen bei einem ausländischen Zulieferer, ist es verpflichtet, dagegen vorzugehen. Je nach Vergehen sind sonst laut Gesetzesentwurf mehrere 100.000 € Strafe möglich, bei hohen Umsätzen auch Millionenstrafen. Das Gesetz soll ab 2023 für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter gelten, ein Jahr später auch für Firmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Der Gesetzesentwurf kommt nun in den Bundestag und soll bis Mitte des Jahres verabschiedet werden.
Das Weltstrafgericht in Den Haag hat Ermittlungen in den Palästinensergebieten aufgenommen. Ludger Katzmiertag.
Erst vor einem Monat hatte das Gericht der Anklagebehörde ein Mandat für Ermittlungen in den Palästinensergebieten erteilt. Heute gab Chefanklägerin Fatou Bensouda bekannt, dass ihr Team bereits in den ersten Fällen ermittle. Einzelheiten zu möglichen Verdächtigen oder konkreten Straftaten nannte sie jedoch nicht. Das werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Alle Ermittlungen würden unabhängig, unparteiisch und objektiv ausgeführt, sagte die Juristin aus Gambia, die im Juni nach 9 Jahren aus dem Amt scheidet. Bereits 2019 hatte Bensouda angekündigt, wegen militärischer Angriffe Israels im Gazastreifen und wegen des Baus von Siedlungen im Westjordanland recherchieren zu wollen. Damals schloss sie weder israelische Streitkräfte noch Mitglieder der Terrorgruppe Hamas als mögliche Täter aus. Israel erkennt den Internationalen Strafgerichtshof nicht an, Palästina hingegen ist seit 2015 Vertragspartner des Gerichts. Wann es zu ersten Verfahren kommen könnte, ist noch völlig unklar.
Nicola Sturgeon ist bekannt als Kämpferin für schottische Interessen beim Brexit. Sie strebt ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum an. In Schottland muss sie sich jetzt allerdings einem Untersuchungsausschuss stellen. Christoph Prössl.
In der Affäre geht es um den ehemaligen schottischen Regierungschef Salmond. Im vergangenen Jahr wurde er freigesprochen vom Vorwurf, mehrere Frauen belästigt zu haben. Nach dem Freispruch erhob Salmond schwere Vorwürfe gegen die aktuelle schottische Regierung. Demnach sollte er kaltgestellt werden. Seiner Nachfolgerin Sturgeon wirft er vor, das Parlament in die Irre geführt zu haben. Salmond war auch Parteichef der schottischen Nationalpartei SNP und Regierungschef. Sturgeon sagte vor dem Untersuchungsausschuss, Untersuchungsausschuss aus. Der Vorwurf, es habe eine Verschwörung gegen Salmond gegeben, sei absurd. Sie sagte den Abgeordneten zu, bei der Aufklärung zu helfen. Die Regierung habe nichts zu verbergen. Die Affäre belastet Sturgeon und die schottische Nationalpartei SNP wenige Wochen vor den Wahlen zum Regionalparlament am 6. Mai. Sturgeon hofft, die Mehrheit zu erlangen. Im Falle eines Wahlsieges will Sturgeon ein Unabhängigkeitsreferendum anstreben.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Jan Plate zusammen.
Auf dem Börsenparkett wird davon ausgegangen, dass die schlimmsten Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Lockdowns vorbei sind. So hat der DAX sein neues Rekordhoch erreicht bei 14.197 Punkten. Den Tag beendet hat der DAX mit einem Plus von 0,25% bei 14.080 Punkten. Neben den Autobauern gehörte die Lufthansa zu den Gewinnern. Bei der durch die Corona-Krise teilverstaatlichten Lufthansa steht der Staat im Moment übrigens ganz gut da. Durch den Einstieg mit dem Rettungspaket verzeichnet der Staat im Moment einen Buchgewinn von rund 1,2 Milliarden Euro, wenn er die Aktien jetzt verkaufen würde. Morgen wird die Lufthansa die Bilanz für das Corona-geprägte Jahr 2020 vorlegen. Und übrigens soll die Vertriebschefin von Mercedes-Benz Cars, Britta Seeger, mit der nächsten Hauptversammlung in den Aufsichtsrat einziehen. Beim Reisekonzern TUI wiederum schickt der Bund die Geschäftsführerin seiner Finanzagentur Jutta Dönges und die ehemalige Siemens-Vorständin Janina Kugel in den Aufsichtsrat. Bei den alternativen Investments strebt die digitale Kryptowährung Bitcoin wieder nach oben. Ein Bitcoin kostet rund 51.000 Dollar. Angeblich hilft es bei der Investmentbank Goldman Sachs, die Handelsabteilung für Kryptowährungen wiederbelebt werden soll.
Und am Abend dann noch die Nachricht von einem Wechsel im DAX. Anstatt Beiersdorf wird dort in Zukunft die Siemens-Abspaltung Siemens Energy gehandelt. Der Bericht von der Frankfurter Börse von Jan Plate zum Ende unserer Berichte in Kürze. Was wusste Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der Amnestie im Kommando Spezialkräfte? Dort hatte sie nach Waffenfunden bei einem mutmaßlich rechtsextremistischen KSK-Soldaten in Sachsenhardt durchgegriffen. Zuletzt war aber bei einer Sammelaktion von vermeintlich verloren gegangener Munition erheblich mehr zusammengekommen, als überhaupt vermisst worden war. Den Soldaten hatte Kommandeur Markus Kreitmeier Straffreiheit versprochen. Von der heutigen Sitzung des Verteidigungsausschusses berichtet Caroline Born.
Unter anderem 6000 Schuss Gefechtsmunition sind bei der sogenannten Sammelaktion im Kommando Spezialkräfte zusammengekommen. Insgesamt haben die Soldaten rund 46.000 Munitionsartikel zurückgegeben. Zur Munitionsaffäre musste Annegret Kramp-Karrenbauer heute erneut im Verteidigungsausschuss Stellung beziehen. Die Verteidigungsministerin spricht von einer intensiven Sitzung und kündigt an, ein Ermittlungsverfahren gegen den KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier einleiten zu lassen. Kreitmeier soll in seiner Vernehmung ausgesagt haben, dass er die Entscheidung zur Sammelaktion im KSK alleine getroffen hat.
Wie für jeden anderen Soldat und jede andere Soldatin in der Bundeswehr auch, gilt, dass jeder den Anspruch auf ein faires, ein sorgfältiges, auch ein transparentes Verfahren hat. Das gilt auch für Herrn Kommandeur Kreitmeier.
Es müsse nun geprüft werden, ob KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier mit der von ihm angeordneten Munitionsamnestie gegen Regeln verstoßen habe und vor ein Truppengericht gestellt werden müsse, so die Ministerin weiter. In dem Fall geht es um verschwundene Munition bei der Bundeswehr-Elitetruppe. Kreitmeier hatte den Soldaten im vergangenen Jahr die Möglichkeit gegeben, unerlaubt gehortete Munition anonym zurückzugeben, ohne weitere Konsequenzen. Eine solche Amnestie sei keine Lappalie, so der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen, Tobias Lindner.
Wir reden hier über ein schweres Dienstvergehen, wir reden über den Verdacht von Straftaten, der im Raum steht. Und ich kann Frau Kramp-Karrenbauer nur raten, ohne Ansehen der Person und ohne irgendwie falsche Schutzinstinkte jetzt auch konsequent, gründlich, aber auch zeitnah aufzuklären. Es tut niemandem gut, nicht der Bundeswehr, nicht dem KSK, aber auch nicht der Öffentlichkeit, wenn jetzt hier Woche für Woche uns nur scheibchenweise präsentiert wird, was Stand der Erkenntnisse ist.
Lindner will wissen, wann sich die Ministerin mit dem KSK und der Vorgesetzten-Division Schnelle Kräfte getroffen hat. Kramp-Karrenbauer hatte noch in der vergangenen Woche vor dem Verteidigungsausschuss behauptet, erst im Februar aus der Presse von der Rückgabeaktion erfahren zu haben. Die Opposition bezweifelt, dass die Ministerin nicht darüber informiert war. Um zu klären, wer in der Truppe was wusste, fordern Oppositionspolitiker eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Am Dienstag hatten die Ausschussmitglieder einen vertraulichen Ermittlungsbericht des Heeres erhalten, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt. Darin heißt es, dass geltende Vorschriften im KSK häufig nicht eingehalten wurden, was im Nachweis der Munition zu teils erheblichen Bestandsdifferenzen und Unregelmäßigkeiten geführt habe. FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Die Herren Generäle mit 2, 3, 4 Sternen auf der Schulter müssen sich fragen lassen, was sie die letzten Jahre eigentlich gemacht bzw. nicht gemacht haben. Und sie wussten, dass in Frage von Munition, milde ausgedrückt, geschludert wurde. Das ist nicht hinnehmbar. Und dass die Ministerin über 8 Monate hinters Licht geführt wurde, ist unvorstellbar.
Wie weiter mit dem Kommando Spezialkräfte? Kramp-Karrenbauer kündigt an, in der kommenden Sitzungswoche im März den nächsten Zwischenbericht zur Elitetruppe der Bundeswehr vorzulegen und im Sommer zu entscheiden, wie es mit dem KSK weitergeht.
Der Bericht aus Berlin von Caroline Born. Wolfgang Thierse war eines der Gesichter der rot-grünen Regierung 1998 bis 2005. Es war der Höhepunkt seiner politischen Karriere von Wolfgang Thierse, der in der einzigen frei gewählten Volkskammer der DDR für die SPD saß, der DDR, der er auch vorstand, und dann von 1990 bis 2013 für die SPD im Bundestag. Weiterhin beteiligt sich Thierse, inzwischen 78 Jahre alt, mit Beiträgen an politischen und gesellschaftlichen Debatten. Ein Artikel von ihm über Identitätspolitik in der FAZ und ein anschließendes Interview zum selben Thema im Deutschlandfunk sowie die Reaktionen darauf haben jetzt dazu geführt, dass Thierse offenbar seinen Austritt aus der SPD angeboten hat, Frank Kapellan berichtet.
Wolfgang Thierse fühlte sich angesprochen und er hat sich ganz offensichtlich mächtig geärgert. Parteichefin Saskia Esken und ihr Vize Kevin Kühnert hatten, ohne ihn beim Namen zu nennen, einen Gastbeitrag Thierses in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisiert. In einem Einladungsschreiben zu einer parteiinternen Diskussion hatten beide moniert, dass, so wörtlich, Aussagen einzelner VertreterInnen der SPD zur sogenannten Identitätspolitik ein rückwärtsgewandtes Bild der SPD zeichneten. Das verstöre die Community von Lesben und Schwulen, das verstöre Dritte, aber eben auch uns. Der ehemalige Bundestagspräsident wiederum fragt nun in einem Schreiben an die Parteiführung, aus dem der Tagesspiegel zuerst zitierte, ob er in der SPD noch erwünscht sei. Man möge ihm doch öffentlich mitteilen, ob sein Bleiben in der gemeinsamen Partei weiterhin wünschenswert oder eher schädlich sei.
Die Irritationen, die da entstanden sind, werden jetzt durch direktes Gespräch miteinander ausgeräumt. Und das ist das Beste, was man auch machen kann. Ich halte das für eine Phantomdebatte. Bitte alle Seiten das einfach runter abzurüsten. Wir haben andere Probleme.
Meint Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion heute. Er betont, er schätze Thierse und tausche sich regelmäßig mit dem 77-Jährigen aus. So könnte es dann auch kommen. Beide Seiten dürften kein Interesse an einer Eskalation haben. Am 11. März soll es ohnehin ein Gespräch zwischen Lesben und Schwulen in der SPD und der Parteiführung geben. Ob Thierse einbezogen wird, bleibt unklar. Was aber hat die Kontroverse ausgelöst? Der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende hatte in einem Beitrag für die FAZ die Debattenkultur in Deutschland beklagt und dies in einem langen Interview mit dem Deutschlandfunk untermauert.
Eine Ansicht, die einem nicht passt, die wird sozusagen identitär zurückgewiesen. Mein Alter, meine Rasse in Anführungsstrichen, mein Geschlecht, meine sexuelle Orientierung. Also ist die Sache erledigt. Man muss sich mit der Ansicht nicht befassen.
Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren. Debatten über Rassismus, Postkolonialismus und Gender würden heftiger und aggressiver, hatte der aus Ostdeutschland stammende Thierse kritisiert. Er hatte sich über verordnete Sprachvorgaben geärgert oder auch das sogenannte Blackfacing verteidigt, also das Schminken von Weißen, um in die Rolle von Schwarzen zu schlüpfen.
Kulturelle Aneignung über Hautfarben und ethnische Grenzen hinweg muss möglich sein. Das ist ein Wesenselement von Kultur. Grenzüberschreitung, Aneignung von anderem, von Fremden, sich zu eigen machen.
All das hatte im Netz zu einem Shitstorm geführt. Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, reagierte darauf in der Süddeutschen Zeitung mit dem Appell, mehr Gemeinsamkeiten zu suchen. Offenbar wird die öffentliche Verständigung über kontroverse Themen immer schwieriger, meint die Politikwissenschaftlerin. Wir leben in einer Umbruchszeit, die uns alle gedanklich sinnlich und gefühlsmäßig herausfordert. Es kommt doch darauf an, sie friedlich zu gestalten. Genau diese Absicht allerdings nimmt Wolfgang Thierse für sich in Anspruch. Ihm sei es darum gegangen, zu Mäßigung zu mahnen, verteidigt sich der einst führende SPD-Politiker schriftlich. Ich meinte, dies sei gut sozialdemokratisch.
Der Bericht aus Berlin von Frank Capellan. Und genau dorthin wollen wir zum Ende dieser Sendung nochmal gehen, über die neuen Corona-Maßnahmen. Seit etwa 20 Minuten läuft jetzt die Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel nach der Bund-Länder-Konferenz. Und sie hat sich eingehend so geäußert.
Wir stehen wieder einmal an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können.
Hoffnungen, mit denen wir hineingehen können in die neue Phase. Frage an Stefan Detjen, der die Pressekonferenz verfolgt hat. Wir hatten vorhin schon gesprochen über die angedachte Verlängerung bis zum 28. März, aber eben mögliche Lockerungen bereits ab einer Inzidenz von 50 statt 35. Hat sich das so bestätigt?
Ja, das ist wie auch am Anfang der Sendung schon erwartet, das ist bestätigt. Die Zahl 35 ist sozusagen weg, 50 ist der zentrale Grenzwert. Ab da soll dann regional geöffnet werden können, wenn in bestimmten Regionen dieser Grenzwert unterschritten wird. Dann kann auch der Einzelhandel öffnen, dann können schrittweise Kultureinrichtungen wieder öffnen. Dieser Grenzwert aber auch muss erreicht werden. In vielen Bundesländern ist das ja nach wie vor nicht der Fall.
Was sind weitere Ergebnisse also dieses Treffens heute Abend, dieser Schalte den ganzen Tag über?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil, und da spielte sicherlich auch eine erhebliche Rolle in dieser ja sehr langen Bund-Länder-Konferenz, spielte einerseits natürlich der Streit um die Inzidenzwerte, um diese Schwellenwerte und das Zurücknehmen dieses 35er-Wertes aus dem Februar. Es gibt differenzierte Regelungen zu einzelnen Bereichen, Geschäftsbereichen, körpernahen Dienstleistungen, Sport. Aber ich glaube, ein wesentlicher Teil ist dann die Diskussion über Impf- und Teststrategien gewesen, insbesondere die Ausweitung von Schnell- und Selbsttests. Die Regierungen von Bund und Länder gehen da mit ziemlich ambitionierten Versprechen und Zusagen aus dieser Konferenz heraus. Faktisch jeder soll wöchentlich die Möglichkeit haben, getestet zu werden, in Schulen, in Betrieben, durch Selbsttests, die man dann überall erwerben kann. Das ist der zentrale Baustein, auf dessen Grundlage man sich jetzt ermutigt gefühlt hat, aber sicherlich auch genötigt gesehen hat durch den Druck aus der Bevölkerung, aus der Öffentlichkeit, jetzt diese schnelleren Öffnungsschritte zu gehen.
Was ist über Impfungen bekannt geworden? Wie soll da die Strategie verändert werden?
Da wird es zum einen die
Und da ist scheinbar die Leitung zu unserem Korrespondenten nach Berlin abgebrochen. Und damit kommen wir dann an diesem Punkt der Sendung zu unserer Presseschau. Zusammengestellt hat sie an diesem Abend Dietmar Reiche und vorgetragen wird sie jetzt von Robert Uschatz.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Medienberichten zufolge die gesamte AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Die Freie Presse aus Chemnitz spricht von einer Zäsur. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist eine Partei dieser Größe unter bundesweite Beobachtung gestellt worden. Die Entscheidung des Bundesamtes macht alarmierend deutlich, wie weit rechtsextreme, demokratiefeindliche Gesinnungen in die Gesellschaft eingesickert sind. Die demokratische, plurale Gesellschaft braucht Schutz. Deshalb ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes richtig und konsequent. Die Demokratie müsse sich gegen ihre Feinde verteidigen, unterstreicht die Thüringer Allgemeine aus Erfurt. Aber dies funktioniert über die politische Auseinandersetzung und im Zweifel über den Gerichtsweg und nicht über eine nachgeordnete Behörde, die eine Oppositionspartei im Wahljahr verfolgt. In Wahrheit ist die Überwachung für den Moment nicht einmal ein zahnloser Tiger, sondern ein Schmusekätzchen, konstatiert die Märkische Oder-Zeitung. Handzahm und ziemlich putzig. Der Grund, wer als Abgeordneter in einem Landtag, im Bundestag oder im Europaparlament sitzt oder als Kandidat Mandatsträger werden will, darf nicht überwacht werden. Diese Zusage musste der Verfassungsschutz dem Verwaltungsgericht Köln machen. Dazu kommt, dass die Behörde den Schritt öffentlich nicht bestätigen darf. Eine weitere Zusage an das Gericht. Die Gewinnerin der Posse heißt AfD, die sich in der Opferrolle suhlen kann, was sie genießt wie einen Wahlsieg. Vermutet die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Zu den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie schreibt die Hannoversche Allgemeine Zeitung: Es klingt paradox. Der Staat hat die Pandemie nicht im Griff, die Fallzahlen steigen, das mutierte Virus breitet sich aus, es fehlt an Schnelltests und Impfungen. Und Deutschland lockert den Lockdown. Bund und Länder haben endlich eine Öffnungsstrategie erarbeitet, aber logisch erscheint sie nicht. Jedenfalls widerspricht sie in wichtigen Punkten der bisherigen Corona-Politik. Die Leipziger Volkszeitung wirft ein: Für den Fall, dass bisherige Erfolge durch die neue Strategie zunichte gemacht werden, haben Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten eine Notbremse eingebaut. Alles wieder auf Anfang, neuer Lockdown. Das würde die Menschen vollends demoralisieren. Die Neue Osnabrücker Zeitung plädiert dafür, der Ungeduld einen verlässlichen, rasch umsetzbaren Stufenplan entgegenzusetzen. Gastronomie im Außenbereich, Öffnungsregeln gepaart mit einem Hygienekonzept für den Einzelhandel und eine schrittweise Wiederöffnung der Schulen sind schon im März machbar. Wohl und Bildung der Kinder müssen ganz vorne auf der Prioritätenliste stehen. Vor manch anderem wünschenswerten Vergnügen. Die Berliner Morgenpost mahnt mehr Tempo beim Impfen an. Hier versagen Bund und Länder massiv seit Monaten. Eine Schande ist, wie das Impfen jetzt gehandhabt wird. In Berlin liegen rund 40.000 Impfdosen von AstraZeneca ungenutzt herum. Und völlig unverständlich ist, warum es in Berlin und Brandenburg jetzt Pilotprojekte braucht, um ab April das Impfen in der Fläche in den Arztpraxen zu ermöglichen. Man hört es und ist fassungslos.
Die Presseschau zusammengestellt hat sie heute Abend Dietmar Reiche, vorgetragen wurde sie von Robert Uschatz. Und das war der Tag an diesem Mittwoch. Nach Mitternacht beginnt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit mit Marietta Schwarz. Ein Thema darin, der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg als Ermutigung in Zeiten der Pandemie. Aktuelle Informationen hier in den Nachrichten und dann wieder ab 5 Uhr, dann auch mit Reaktionen auf die neuesten Corona-Beschlüsse, unter anderem Interviews mit Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, und Christian Lindner, FDP. Am Mikrofon war bis hierher Bastian Brandau. Schönen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht.